Sie hören jetzt eine gekürzte Aufzeichnung der SWR-Veranstaltungsreihe Demokratieforum Hambacher Schloss vom 16. November 2022 zum Thema Frust, Wut, Radikalisierung. Wie bedroht ist die Demokratie? Es diskutieren der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Thomas Haltenwang, die Aktivistin Enissa Amani und der Rechtsextremismusforscher Matthias Quent. Die Gesprächsleitung hat Michelle Friedmann.
Die Stiftung Hambacher Schloss und der Südwestrundfunk begrüßen Sie zum Demokratieforum Hambacher Schloss. Hier ist Ihr Gastgeber, Michelle Friedmann.
Herr Haltenwang, Anfang Oktober, vor wenigen Wochen also, haben tausende Menschen unter anderem mal wieder in Berlin demonstriert unter dem Motto Energiesicherheit und Schutz vor Inflation, unser Land zuerst. Aufgerufen dazu hat die Hasspartei, die rechtspopulistische. Ihr Thüringer Kollege Stefan Kramer warnte schon im Sommer von einer, ich zitiere, hochemotionalen, explosiven und gewalttätigen Situation. Dagegen seien die Corona-Proteste, Zitat, Kindergeburtstag. Hat er recht?
Ja, ich glaube, er hat das sehr pointiert dargestellt. Wir haben uns ja während des Sommers allgemein Sorgen gemacht, was wird auf Deutschlands Straßen im Herbst passieren. Da sind solche Begriffe gefallen wie Volksaufstände, der Wutwinter, der heiße Herbst. Und in diesem Zusammenhang kam auch dann die Aussage von Herrn Kramer. Bisher kann man ja feststellen, auf das gesamte Bundesgebiet bezogen geht es auf den Straßen noch sehr ruhig ab. Große Sorgen muss uns die Entwicklung allerdings bereiten in einigen ostdeutschen Bundesländern. Hier sehen wir regelmäßig, insbesondere montags abends, wieder Montagsdemonstrationen. Ja, und im Unterschied zu den Corona-Demonstrationen, die wir ja auch noch vor einem Jahr in ganz Deutschland gesehen haben, ist es jetzt eindeutig so, dass die aktuellen Demonstrationen durch rechtsextremistische Gruppierungen befördert werden, angemeldet werden, beworben werden, rechtsextremistische Redner treten auf. Und wir sehen eigentlich kaum noch dieses Milieu der Corona-Leugner, der Staatsdelegitimierer, die wir noch ein Jahr früher gesehen haben. Die normalen Bürgerinnen und Bürger ziehen sich zurück aus diesem Geschehen und der Rechtsextremismus kapert die Straße. Und so geschehen dann eben auch bei der Demonstration in Berlin. Das war eine AfD-Veranstaltung. Die AfD wird ja vom Verfassungsschutz bundesweit auch als extremistischer Verdachtsfall bearbeitet. Der Trend geht eindeutig auch nach dem Parteitag der Partei weiter Richtung rechts. Und das war ein klares Signal in Berlin, dass die Partei eben auch Anhängerschaft mobilisieren kann. Wir müssen, glaube ich, als Gesellschaft da auch klare Signale gegen solche Entwicklungen setzen.
Ich würde ganz gerne, weil Sie das so verwendet haben, rechts den Begriff mit Hass und Gewalt ersetzen, weil rechts ist ja erst einmal so wie links. Also das ist jetzt nicht das Besondere. Nur weil Sie es angesprochen haben, wenn das stimmt, dass das alles nur noch Hardcore-Leute sind und man sieht, es sind Tausende, dann bedeutet es, dass das schon selbst auf der Straße eine Quantität ist, die man ernst nehmen muss.
Ja, also rechts bedeutet für mich jetzt nicht allein Hasshetze, das ist elementarer Bestandteil auch, aber rechts, das steht eben auch für dieses völkische Denken, für dieses Ausgrenzen von Minderheiten, gegen alle Minderheiten, die hier in Deutschland zur Farbe dieser Gesellschaft beitragen, gegen Diversität, das richtet sich gegen jüdische Bevölkerung, das ist also antisemitisch, das ist antimuslimisch, das ist anti-Sinti-Rumia, das ist anti-Schwulen-Lesben-Bewegung. All das, was unser Grundgesetz schützt, was unsere bunte, vielfältige Gesellschaft ausmacht, das ist für rechts ein Dorn im Auge. Und ja, das macht für mich Rechtsextremismus aus und das ist eben auch Bestandteil dieser Gruppierungen, die wir jetzt wieder verstärkt auf den Straßen sehen.
Herr Quenz, Sie sind Rechtsextremismusforscher. Man hat das Gefühl, dass das Narrativ, also der Grund, der Anlass mittlerweile immer beliebiger wird. Es fängt an ungefähr 2015 mit Menschen, die geflüchtet sind. Jetzt reden wir über den Krieg, wir reden über Energie. Aber Neben diesem Vorwand erkennt man, dass auch neben den verbalen Dingen auch wieder dieselben Gewalthandlungen stattfinden. Es haben jetzt Anschläge, Brandstiftungsanschläge wieder stattgefunden gegenüber zu bauenden, zu erstellenden, aber auch schon fertigen Flüchtlingsheimen. Denn hier geht es nicht um Asylanten bei den Ukrainern, das muss man sehr deutlich sagen. Wie hoch schätzen Sie die Gewaltbereitschaft, also die verbale und die körperliche ein in den letzten Jahren? Ist sie gestiegen?
Das ist gar nicht so eine einfach zu beantwortende Frage, weil die Latenz des rechtsextremen Bedrohungspotenzials ist ja keine neue, hat auch nicht 2015 angefangen. Seit 1990 sind in Deutschland weit über 200 Menschen durch rechte Gewalt ums Leben gekommen. Wir gucken nur jetzt erst verstärkt hin. Wir gucken jetzt verstärkt hin, wo die Partei AfD in den Parlamenten sitzt, wo es eine direkte Auseinandersetzung sozusagen auch im demokratischen, in den Institutionen der Demokratie mit diesen Bestrebungen gibt. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft, nicht alle in der Zivilgesellschaft, viele haben schon sehr früh hingeschaut, auch die Behörden oftmals nicht hingeschaut haben, wenn es in der Vergangenheit um die neue Rechte geht beispielsweise. Die gibt es seit einigen Jahrzehnten. Das sind eigentlich nicht alles ganz neue Phänomene. Das eigentlich Empörende, finde ich, ist die Kontinuität, die ungebrochene Kontinuität dieser nicht nur Akteurskonstellationen, sondern auch der Skandalisierungsmuster, der Themen, diese Agitation mit dem allgemeinen Unbehagen, das im Grunde in denselben Mustern verläuft wie schon vor 100 Jahren, wenn man sich anschaut, wie da die kulturpessimistische sogenannte konservative Revolution agitiert hat. Aber natürlich gibt es auch neue Aspekte. Es gibt neue Aspekte im Hinblick auf durch die jetzige Energiekrise eine Erweiterung von ansprechfähigen Milieus. Also diejenigen, die wirtschaftlich abgehängt sind, die in einer existenziellen Notlage sich wirklich befinden, können jetzt womöglich adressiert und erreicht werden. Ich glaube nicht, dass das in großen Größenordnungen bisher erfolgt ist durch die äußerste Rechte. Aber es ist ein Potenzial und vor allem über die Digitalisierung gibt es schlicht neue, beschleunigte Radikalisierungskanäle, die auch andere Formen von Gewalt hervorbringen und letztlich auch noch schwieriger kalkulierbar machen, als das in den 1990er Jahren beispielsweise.
Herr Haldenwang, das würde ich gerne noch ein bisschen vertiefen. Also, weil Sie es auch wieder gesagt, die sozial Abgehängten, das hat man ja auch als Legende erzählt 1933. Es käme von den Arbeitern und den sozial Abgehängten. Meine Beobachtung übrigens, weil Sie neue Rechte sagen, alte Rechte, neue Rechte, es gab immer einen Rechtsextremismus in diesem Land. Also das kann ich auch von meiner eigenen persönlichen Erfahrung erzählen. Aber was mich interessiert ist, wenn wir jetzt die Erzählung, es seien die sozial Abgehängten, wegnehmen, meine Wahrnehmung ist, dass der Unterschied zu, sagen wir, den 90er Jahren und an den 2000ern ist, dass die Mitte, was immer das wieder bedeutet, übrigens natürlich in den Hinterzimmern bei Rotwein genauso gejohlt und gepöbelt haben, aber sie haben die Tür zugemacht, und dass wir in den letzten Jahren eine Enthemmung im Bürgerlichen auch erkennen, wo genau solche Gedanken nur mit vielleicht besserer und differenzierterer Sprache, aber mit derselben Vergiftung in die Öffentlichkeit gebracht wird. Meine Frage also, ist Rechtsextremismus, ist Rassismus, ist Judenhass salonfähiger geworden?
Auf jeden Fall bemüht sich eben die komplette rechte Szene über derartige Themen auch weiter Anschluss zu gewinnen. Ich sehe das sehr ähnlich wie Herr Quent auch. Die Möglichkeiten im Internet tragen natürlich auch dazu bei, eben solche Propaganda und Sichtweisen in breite Teile der Bevölkerung auch eben zu streuen. Und es ist gerade so, dass das Ziel auch jetzt aktuell der Rechtsextremisten aktuelle Krisen, insbesondere jetzt natürlich die Energiekrise, Inflation etc. pp. Zu nutzen, um Anschlussfähigkeit zu finden. Das aus meiner Sicht auch Beruhigende ist, man muss ja auch mal die positiven Dinge benennen. Ich habe schon den Eindruck, wir leben in Deutschland in einer sehr gefestigten Demokratie, und diese Wunschvorstellung des Rechtsextremismus, den Leuten muss es nur ein bisschen schlechter gehen und die müssen eine höhere Stromrechnung kriegen und dann rennen die direkt auf die Straße und laufen hinter uns her, das hat sich nicht bestätigt. Die Menschen haben schon ein Vertrauen, ein Grundvertrauen in unser demokratisches Gefüge, in in demokratisch getroffene Entscheidungen, wie solche Dinge abgemildert werden können. Und dieser große, erhoffte, in diesen Kreisen erhoffte Protest bleibt bisher aus. Aber es ist schon richtig, durch diese technischen Möglichkeiten, durch diese Erreichbarkeit werden auch bestimmte Ideen salonfähiger. Und wenn ich mir jetzt aktuell eben auch die Zustimmungswerte für Rechtsaußenparteien oder die Rechtsaußenpartei anschaue, 15%, so im Moment die Umfragewerte, das muss einen schon ein Stück weit erschrecken, was das für eine Größenordnung ist.
Gefestigte Demokratie mag sein, wo sie nicht gefestigt ist, sind bei diesen 15%, Frau Armani, die gerade zitiert wurden, das sind Millionen Menschen. Also wir haben so ungefähr 55 Millionen Wahlberechtigte. Wir reden also schon von einer Zahl, die im hohen Millionenbereich sind. Bei allen Parteien, das ist übrigens unser Menschenbild, sagen wir, die Menschen wissen, wen und was sie wählen. Das würde man bei jeder anderen Partei immer unterstellt haben. Das ist auch übrigens der mündige Bürger. Komischerweise, wenn es um die AfD geht, haben viele, auch etablierte Parteienvertreter, aber auch viele Kommentatoren gerne Protestwähler draus gemacht oder andere so Überschriften, damit man nicht zum Kern kommt. Kernbotschaft der Partei des Hasses ist der Hass. Wenn man weiß, dass Millionen Menschen diesen Hass wählen, was bedeutet das für Sie persönlich?
Also ich glaube, dass die, was mich noch mehr verunsichert, ist, dass sie das nicht mal als Hass sehen. Also die, das ist vielen von diesen Menschen überhaupt gar nicht bewusst, wie problematisch das ist, wie schwierig das ist. Und das ist eben auch sehr viel in der bürgerlichen Mitte verankert. Das ist nicht nur parteilich. Also ich habe inzwischen die letzten 2-3 Jahre auch viel beobachtet, auch wirklich ruhiger beobachtet, dass ich gesehen habe, da gibt's auch sehr viele Alltagsrassismen, die Sie bei einem SPD-Wähler finden würden, der eben so wählt, weil er familiär seit Generationen so wählt, aber dem gar nicht bewusst ist, wie problematisch diese Aussage oder dieser Gedanke allein schon ist, wie wir Menschen werten, wie wir Menschen sehen, je nachdem, wo wir uns bewegen. Ich spüre das natürlich, weil Sie mich jetzt persönlich gefragt haben, spüre ich das natürlich also sehr extrem jetzt in meiner Arbeit natürlich. Also es gibt zum Beispiel in diesem Jahr habe ich von meiner Tour 2 ausverkaufte Shows in Wien und in Leipzig abgesagt aufgrund der Morddrohungen, die bei mir reinkommen und die ich auch ehrlich gesagt die würde ich vielleicht so ein bisschen wegwischen und sagen, gut, ne, also die kriegen wir alle, die so stark gegen rechts sind. Aber ich habe dann inzwischen eben ein sehr professionelles Security-Team, was dann für mich das sozusagen kalkuliert, wo die sich auch nicht mehr wohlfühlen. Ja. Und eben, ich weiß nicht, ich spüre es auch mehr. Nicht nur wegen meiner Positionen in der Öffentlichkeit, sondern einfach in den Gesprächen draußen. Ich habe das Gefühl, so wie Sie sagen, es ist ein bisschen salonfähiger geworden. Man kann das so ein bisschen unter verschiedenen Deckmäntelchen laufen lassen. Es geht jetzt nicht mehr darum, dass jemand in Springerstiefeln da draußen ist und irgendwie Nazi-Sprüche, sondern man spürt das anders. Man spürt das in dieser Anti-Haltung. Es hat verschiedene Deckmäntel gefunden, nicht nur in Deutschland, auch in Amerika, auch in Italien. Also es ist so eine neue Ära der Polarisierung und da findet das auch sehr viel Zuspruch anscheinend.
Wenn wir über diese Rechtsextremen reden, reden wir in der Regel über Rassismus oder über Judenhass, über Diskriminierung von anderen Minderheiten. Ich würde es gerne auf das Thema Demokratie nochmal holen, weil wir hier ja das Demokratieforum auch sind. Ist in Wirklichkeit, Herr Quent, diese millionenfache Bestätigung, aber auch das, was das Personal von Herrn Höcke, ich meine, Herr Höcke ist ja nun wirklich der sein Schafsfeld völlig ausgezogen hat. Also der Wolf zeigt seine blutenden Zähne, da kann ja auch keiner mehr wegducken. Ist das in Wirklichkeit auch eine Gefahr für die Demokratie? Denn ich will das nur noch mal erwähnen, die Demokratie basiert auf den Grundsatz, die Würde des Menschen ist unantastbar. auf die Menschenrechte. Und alles, was wir hier diskutieren, ist, dass es Leute hier gibt, die sagen, die Würde von einigen Menschen ist schon antastbar und das müsst ihr aushalten, denn wir sind nicht dafür da, für alle da zu sein. Also wie weit bedroht oder geht es in Wirklichkeit gar nicht nur um die Minderheiten, die angegriffen werden, sondern zutiefst um das Fundament des Demokratischen.
Darum geht es. Genau darum geht es. Und die Situation ist ja durchaus paradox. Ich würde ja nicht nur sagen, dass wir eine gefestigte Demokratie haben. Wir haben sogar eine Demokratisierung der Demokratie. Insofern bin ich sehr skeptisch, ob heute Dinge sagbar sind, die vor 20 Jahren so nicht sagbar gewesen sein sollen. Ich habe eigentlich eine andere, auch empirisch gesättigte Vorstellung oder einen Eindruck, wenn man sich anschaut, wie in den 1990er Jahren, ich möchte diese Hasssprache nicht wiederholen, berühmte Fußballtrainer beispielsweise öffentlich extrem rassistisch sich geäußert haben und es gab keinen Aufschrei. Ja, da muss man in Archiven suchen, um das zu finden. Das ist heute anders. Das heißt, wir haben eigentlich ein Paradox. Die Demokratie demokratisiert sich. Was Sie zutreffend beschrieben haben, ist ja der Idealzustand, der Anspruch der Demokratie. Kein Platz für Rechts, kein Platz für Rassismus, Antisemitismus und so weiter. Der war nie erreicht und vielleicht wird er auch nie erreicht sein. Aber diesen Anspruch, den müssen wir versuchen, dem näher zu kommen. Die Realität sah immer anders aus. Das sehen wir an den NSU-Morden, das sehen wir an den Pogromen, die es in den 1990ern gab. Das sehen wir in vielen, vielen Einstellungsstudien. Heute haben wir die Situation, dass Menschen sich zum Beispiel Rassismus nicht mehr gefallen lassen. Wir haben die Situation, dass sich Menschen Transphobie nicht mehr oder Hass auf Transmenschen nicht mehr gefallen lassen. Wir haben die Organisierung von Protest, soziale Kämpfe, die sich für diese Menschenrechte einsetzen. Und was wir erleben, und das ist letztlich ein historisches, immer wiederkehrendes Paradox, dass Demokratisierungs- oder Liberalisierungsschübe zu einer Mobilisierung von Backlash, von Rückschlageffekten führen. Gegen die Gleichberechtigung von Frauen. Man kann es auf alle Fragen runterbrechen. Auch den Klimawandel. Ja. Das alles, was wir heute diskutieren, das wissen wir eigentlich seit 30, 40 Jahren, wenn wir es wissen wollten. Trotzdem gibt es jetzt aus vielen Gründen eine zugespitzte Situation. Was daraus sozusagen folgt, ist einerseits ein optimistisches Fazit, andererseits aber auch, und das ist das, was mich ehrlicherweise, und ich lebe in Ostdeutschland, habe immer dort gelebt, fast noch mehr beunruhigt, das ist nicht das, was die Rechtsextremen machen. Das wissen wir. Die machen das, was sie eben machen, wenn man sie nicht daran hindert, sondern das, wie die Gesellschaft damit umgeht oder auch nicht damit umgeht und wo Brücken gebaut werden in die sogenannte bürgerliche Mitte, ja, wenn dann über Woke gesprochen wird und gemeint ist, dass es falsch sei zu kritisieren, wenn es Rassismus gibt. Ja.
Ich muss noch mal, bitte.
Ja, absolut richtig, was Sie sagen und ich glaube, da was auch sehr viel passiert, ist dieses, also das, was man sonst der Industrie vorwirft, dieses Whitewashing, dieses, ich hänge mir jetzt ein Ökoschild da dran und schreibe, das ist verantwortungsvoller Stoff, obwohl vielleicht nur das eine Schildchen da drin irgendwo verantwortungsvoll hergestellt wurde und der Rest eben nicht. Und das habe ich zum Beispiel, ich erlebe das viel, da war jetzt eine Sache, die war letztes Jahr sehr publik, Herr Friedmann, haben Sie bestimmt mitgekriegt, die Schule in Offenbach, ne? Da gab's, die haben mich dann auch direkt angeschrieben, das war eine Schule in Offenbach, ich weiß nicht genau, ich glaube bis zur 10. Klasse, sowas, die haben mehrfach Antirassismuspreise bekommen. Also das heißt, dass die Schüler, die Lehrer, ne, dass die eben auch sich irgendwie mit diesem Thema haben besonders auseinandergesetzt oder so. Und dann haben die wohl, da waren zwei Siebtklässler, Achtklässler-Mädchen, die sollten einen Text von Martin Luther King vorlesen. Und damals war eben das N-Wort da drin, was ja auch ein anderes N-Wort war, aber eben dort eben noch mehrfach drin. Und dann hatten sich die Mädchen, und es war ein schwarzes deutsches Mädchen und die andere, weiß ich nicht genau der Hintergrund, war aber keine Afrodeutsche, kein schwarzes deutsches Mädchen. Und die haben sich beide geweigert und wollten das Wort eben nicht zitieren und haben das gelesen und haben dann gesagt, das Wort haben sie dann immer nur gesagt, das möchte ich nicht vorlesen. Und dann ist die Lehrerin wohl komplett, das ist wie und warum und das ist ja nur, wir lesen ja nur den Text. Und da hat diese wundervoll kluge 14-jährige, dieses 14-jährige Mädchen gesagt, das möchte ich nicht, das ist nach heutigem Standard und heutigem Denken anders. Ich muss das nicht reproduzieren, das tut mir weh. Das ist ein Wort, was weh tut, was verwendet wurde, um uns als hässlich und schlecht und klein und als Menschen zweiter Klasse zu benennen. Und die Lehrerin hat, und dann, nein, dann wurden die der Klasse verwiesen bis zur Frau Direktorin, die ebenso so auf der Seite der Lehrerin war, die würden das zu groß machen, die würden das, die würden dies, die würden jenes. Und am Ende sind die auch tatsächlich der Klasse verwiesen worden, damit keine Unruhe entsteht. Und die haben sich dann halt gewendet an viele deutsche Denker und Denkerinnen und Schriftstellerinnen wie Tupoka, Oget und Alice Hastas und so weiter. Und unter anderem eben auch an mich. Und alle waren so, wir sind so stolz auf euch. Und wir waren so sauer, dass eine Schule, und da will ich gar nicht wissen, was auf anderen Schulen ist, die vielleicht irgendwo in so, das heißt, eine Schule in Offenbach, die 3 Antirassismuspreise bekommt, anstatt diesem Mädchen zu applaudieren und zu sagen, wow, da bist du in dieser Thematik unfassbar belesen und weißt mehr als ein Erwachsener und kennst die Geschichte dieses Wortes und warum wir es heute nicht einmal mehr im Zitat nennen.
Ich würde es gerne verallgemeinern, weil wir auch hier sehr viele Schüler und Schülerinnen haben. Ja. Gerade schon in der Schule werden ja Jugendliche mit Rassismus konfrontiert, vor allen Dingen dann am Schulhof. Das ist die eine Situation. Aber man muss es dann noch mal sagen. Ich meine, man erlebt Beleidigungen, man erlebt Demütigungen, man erlebt Kränkungen. Das, was aber immer wieder auffällt, Herr Haldenwang, ist, dass Lehrer, Lehrerinnen, Direktoren und Direktorinnen nicht in der Lage sind, mit vielen Ausnahmen diese Situation aufzugreifen und deutlich zu machen, was geht und was geht nicht. Wie kommt es, dass in vielen Bereichen, nicht nur bei Lehrer und Lehrerinnen, aber weil wir gerade über Schule reden, Menschen, die gerade erleben, dass man ihnen ins Gesicht spuckt, dass man gerade einen kleinen Giftpfeil geschossen hat, in der Regel dann alleine bleiben und merken, die anderen sind nicht, in Anführungsstrichen, nicht befähigt, das Normale zu tun, nämlich zu sagen, wie redet ihr? Das geht nicht. Wie kommt es, dass diese Gesellschaft, aber auch zum Beispiel Menschen wie Lehrer sich so überfordert fühlen, so hilflos fühlen?
Ja, also ich fürchte schon, dass es so ist, dass es sicherlich immer wieder Phasen gab, wo diese Themen eine wichtige Rolle gespielt haben und dann auch in den Schulen diskutiert worden sind. Ich kann mich erinnern, meine Schulzeit war das ein Thema und da wusste man, es gab da diese und jene No-Gos und da sind auch Lehrer eingeschritten, wenn irgendwie solche Diskriminierung stattfand. Und dann gab es aber wieder Phasen, da spielte das möglicherweise auch in der Lehrerausbildung kaum noch eine Rolle. Und ich könnte mir so vorstellen, gerade so in den Jahren, so ab 1990, wo man so dachte, so Wiedervereinigung und der eiserne Vorhang ist gefallen.
Aber dann kam Mölln, und Rostock, Hoyerswerda, ja, Solingen. Ja, ja, also ja, wie kann ja. man je ausgeatmet haben in diesem Land?
Sie haben mit jedem dieser Begriffe, haben Sie recht. Und trotzdem, glaube ich, war so ein Impuls in der Gesellschaft auch und in der Politik an sowas wie so eine heile Welt zu glauben und zu sagen, ja, das sind vielleicht nur so Randerscheinungen, da müssen wir uns drum kümmern. Aber so richtig ernsthaft, das muss ich selbst für so eine Behörde wie den Verfassungsschutz konstatieren, so richtig ernsthaft ist dieser Kampf dann lange Zeit nicht geführt worden, weil man immer noch dachte, so jetzt wendet sich alles zum Guten und jetzt haben wir also irgendwie Globalismus und das kann uns allen nur gut tun. Und jetzt merken wir auf einmal in einer Situation, wo immer wieder neue Krisen auftauchen und die auch Wechselwirkungen so aufeinander zeigen, wohin wir gekommen sind, wie stark sich also jetzt auch eine rechtsextremistische Szene formieren kann, wenn man eben sieht, so wir sprachen diese Begriffe alte Rechte, neue Rechte an. Ne? Wir haben diese klassischen Rechtsextremisten, die man so an ihrem Habitus, an ihrem Aussehen, an ihren Tätowierungen und Springerstiefel schon erkennt. Die gibt es weiter in diese Kameradschaften und diese brutal auftretenden Typen. Es gibt dann aber eben daneben auch die rechtsextremistischen Parteien, nennen die sich. Das sind im Prinzip oft auch nur alte Kameradschaften, die dann also irgendwie unter das Parteienprivileg geflüchtet sind, damit sie da ihre Ideologie weiter ungestört verfolgen können. Die machen es vielleicht nicht ganz so offensichtlich. Und dann haben wir eben diese neue Rechte. Ich finde schon, also dieser Begriff hat Berechtigung. So neu ist es alles nicht. Klar, das gibt's schon länger als jetzt 5 Jahre. Aber wenn ich mir anschaue, wie da zusammenarbeitet eine identitäre Bewegung, ein Kompaktmagazin, ein Institut für Staatspolitik, die Bewegung 1% und dann eben da drauf noch diese große Partei, Verdachtsfall AfD, dann ist das so dieser Nährboden für den weiteren Rechtsextremismus in Deutschland. Und und daraus entwickelt sich dann, was wir eben auch dann teilweise auf den Straßen sehen. Aber was für mich ganz wichtig ist, aber auch jetzt zu erkennen, je deutlich sichtbarer es wird, wie im Augenblick, desto stärker formieren sich auch die Demokraten. Und das ist schon ein Eindruck. Wir leben in einer wehrhaften Demokratie. Der Verfassungsschutz ist Teil dieser wehrhaften Demokratie. Und wir nehmen unseren Auftrag sehr ernst. Und ich hoffe, man nimmt wahr diesen Kampf. Und das ist nicht nur der Verfassungsschutz.
Nein, aber ich will ganz kurz unterbrechen. Wenn Sie das so sagen, können ja Leute, die nur über das letzte Jahr nachdenken oder seit Sie Präsident sind, wirklich der Institution das glauben, was Sie eben gesagt haben. Ich behaupte, der Verfassungsschutz war jahrelang unter Ihrem Vorgänger nicht die Lösung, sondern ein Teil des Problems. Oder ist das eine falsche Wahrnehmung?
Wir haben natürlich beim Verfassungsschutz auch Phasen gehabt, wo wir uns sehr intensiv um andere Themen kümmern mussten.
Herr Halgen, ja. Sie sind viel zu engagiert, ja, Sie sind viel zu klug. Wir haben ein so kompetentes Publikum.
Das Herr Friedmann, ich hab's doch gesagt. Ja, der Rechtsextremismus ist über Jahrzehnte lang vernachlässigt worden. Und da sind auch merkwürdige Debatten geführt worden. Ich bin völlig mit Herrn Quent auch d'accord, wenn er die Zahlen der Opfer rechter Gewalt seit 1990 nennt. Amadeo-Antonio-Stiftung spricht da von circa 230 Personen. Da gibt es so ein paar Fälle, die sind nicht ganz klar, Verdachtsfall, nicht Verdachtsfall. Aber das ist die Größenordnung. Und allein diese schlichte Zahl seit 1990, 230 Todesopfer, belegt, wie groß diese Gefahr tatsächlich in unserem Land ist. Das haben wir auch nicht beim islamistischen Terrorismus gehabt, solche fürchterlichen Fallzahlen. Ja, und in Ansehung all dieser Ereignisse, die jähren sich ja jetzt gerade. Ich glaube, wir haben demnächst eben 30-jähriges trauriges Jubiläum von Mölln. Wir sind alle noch mal erinnert worden an die fürchterliche Tat in Solingen, als jetzt Mevlüte Genç gestorben ist. Und sie war ja eine vorbildliche Person, die trotz dieser schrecklichen Ereignisse irgendwie immer die Hand wieder ausgestreckt hat. Das sind alles solche Ereignisse, die uns zeigen, das Problem haben wir also tatsächlich schon länger.
Ich will Sie
nur
zitieren. Ich nehme Sie, es ist wirklich nicht, dass ich Sie jetzt vorführen will, weil Sie als Person ja einen ganz anderen Stil und Inhalt haben. Aber als Bürger dieses Landes würde ich Sie gerne fragen, hat der Verfassungsschutz über Jahre versagt?
Ja. Ganz klar, ja. Also auch die Taten des NSU, ich weiß jetzt nicht, ob es dem Verfassungsschutz gelungen wäre, alle diese Taten zu verhindern, ja, aber dadurch, dass auch die Verfassungsschutzbehörden über Jahre, als dann eben diese Mordserie weiter voranschritt, immer in die falsche Richtung gelaufen sind und wo tatsächlich also dubiose Dinge auch, ich denke da jetzt mal an Kassel oder so, dubiose Dinge passiert sind, wo eben auch Mitarbeiter von Verfassungsschutzbehörden involviert waren, wo dann eben auch im Nachhinein die Aufklärung deutlich erschwert wurde, auch dadurch, dass dann also Akten nicht zugänglich gemacht oder sogar vernichtet wurden. Das ist alles sind alles Sachverhalte, wo ich sagen muss, an den Stellen haben Verfassungsschutzbehörden versagt. Und es mag auch so sein, dass man in bestimmten Phasen lieber einen Überblick hatte über das, was im Rechtsextremismus passiert, als diesen Rechtsextremismus tatsächlich mal zu bekämpfen. Und da ist ja dann läuft ja irgendwas falsch, ja. So, und insofern war nicht der Verfassungsschutz hat sich nicht mit Ruhm bekleckert in der Vergangenheit. Umso mehr freut mich die immense Unterstützung, die ich jetzt aus allen Teilen der Politik auch erfahre, von allen demokratischen Kräften bei dem neuen Kurs, den wir jetzt fahren.
Das würde ich gerne als Frage weitergeben. Der Verfassungsschutz, das ist geklärt. Aber ist das nicht auch politisch gewollt gewesen in vielen Jahrzehnten der Bundesrepublik nach dem Motto, was nicht sein darf, gibt es auch nicht. Also wenn man sich überlegt, nicht nur NSU, es gab ja Anschläge, Oktoberfest, all das, Einzeltäter. Aber das Wort Rechtsterrorismus wurde gemieden als das Schlimmste, was man hätte sagen können. Dann gab es auch noch, was wird das Ausland über uns sagen. Also ist das, was wir auch beim Verfassungsschutz über Jahre, nicht nur bei Herrn Maaßen, nachzudenken haben, nicht ein Solitär des Versagens, sondern ist auch eingebettet in eine Bundesrepublik, republikanische Politik und dann in einer gesamtdeutschen Politik. Ich erinnere mich, wie Biedenkopf immer sagte, es gibt keinen Rechtsextremismus in Sachsen.
Sind immun. Ja. Die Sachsen sind immun.
So, also ist das auch eine politische Veränderung im Blick auf den Rechtsextremismus? Ich will es pointieren. Einmal, seitdem es denn doch auch eine politische Kraft gibt, die Stimmen kostet, aber auch seit Walter Lübcke ermordet wurde und wir merken, dass es eben doch nicht die klassischen Minderheiten nur sind, sondern plötzlich die Leute sagen, ja, das sind ja auch wir, die gemeint sind. Herr Quent.
Ja, was soll man da noch hinzufügen? Das ist natürlich so, wie Sie das beschrieben haben. Das ist Teil des Problems. Ich würde auf zwei Ebenen aber noch weitergehen wollen. Das eine ist, da möchte ich gar keine große Debatte darüber hier führen, weil das nicht so wichtig ist. Aber ich habe Zweifel daran, ob diese sozusagen Nichtbenennung von Rechtsextremismus wirklich Geschichte ist. Wenn ich an, Sie haben die Kategorie ja genannt, die Sie jetzt so wenig finden, verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Das scheint mir eine sehr wackelige Konstruktion zu sein aus einer sozialwissenschaftlichen Betrachtung. Da fällt zum Beispiel der Attentäter von Ida Oberstein rein, ja, der nicht als rechtsextrem gilt, einen jungen Studierenden, einen Studenten erschossen hat, ist nicht als Rechtsextremer geführt, obwohl er eigentlich alle Momente des modernen Rechtsradikalismus ja bedient erfolgt. Er war mit den entsprechenden Leuten im Kontakt über das Internet. Also, aber das sind Kategorien, das ist auch in einer Verwaltungsinstitution gar nicht so einfach, ist nicht mein zentraler Punkt. Sie haben natürlich völlig recht, der Verfassungsschutz in seiner Geschichte im Kalten Krieg war natürlich auch erstmal ein Instrument zur Bekämpfung der vermeintlichen oder tatsächlichen Gefahr durch den Sozialismus, durch den Linksterrorismus, durch den Ostblock auf verschiedenen Kontinuitäten. Und das hat sich in Mentalitäten auch eingebürgert und weiter durchgeführt. Ich erinnere mich an eine Zeugenaussage oder einen Sachverständigenaussage nach dem NSU-Komplex von einem ehemaligen Verfassungsschützer im Thüringer Landtag, der sagte, ja, natürlich haben wir hier rechtsextreme Strukturen aufgebaut, weil wir hatten Angst, dass es eine sozialistische Jugendbewegung aus dem Osten gibt, die dann zu stark wird. So hatten die wenigstens was zu tun. So hat er das da dargestellt. Ich will nicht in Verschwörungserzählung verfallen, aber natürlich gibt es diese Asymmetrien, dass man sehr stark vom deutschen Herbst geprägt war, vom Bild des Linksterrorismus, der strukturell und ideologisch völlig anders funktioniert als der Rechtsterrorismus, der eben nicht den Staat oder die Eliten in aller Regel angreift, sondern gesellschaftlich ohnehin marginalisierte und abgewertete Gruppen. Mir ist fast noch ein anderer Punkt, aber noch wichtiger, und das ist der Punkt, dass es auch was mit der Erwartungshaltung in den Medien, in der Bürgergesellschaft zu tun hat. Also der Verfassungsschutz wird diese Probleme für uns nicht lösen und das wird auch die Polizei nicht lösen. Das bloße Beobachten reicht nicht, das sehen wir jetzt, ja, die AfD wird in Teilen Verdachtsfall, in Teilen auch beobachtet, das interessiert deren harten Kern der Wählerschaft und ein sehr, sehr großer Teil der Wählerschaft ist harter Kern, vielleicht nicht jeder und jede Einzelne, aber ein sehr, sehr großer Teil, das interessiert die einfach überhaupt nicht. Es hat schlicht und einfach keine Folgen mehr. Das sehen wir in den ja wieder angestiegenen Umfragewerten oder auch den Wahlergebnissen in Niedersachsen. Das bedeutet, wir dürfen diese Aufgabe nicht an den Verfassungsschutz delegieren oder auch nicht an die Polizei oder die Politik. Wir dürfen nicht erhoffen, dass irgendeine mächtige Institution kommt und uns vor etwas bewahrt oder vor etwas schützt, was unsere Gesellschaft selber aus ihren Widersprüchen auch hervorbringt. Und ich würde einen Teufel tun, Ihnen zu widersprechen, dass der Verfassungsschutz versagt hat in der Vergangenheit. Aber das ist mir schon ein wichtiger Punkt. Wir müssen auch selber uns hinterfragen. Delegieren wir nicht zu viel?
Ich finde das auch wichtig. Aber Frau Armani, ich möchte Herrn Quent widersprechen und sagen, ja, wir sind als Gesellschaft verantwortlich, aber verdammt nochmal, ich habe auch die Polizei. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Beleidigungen, wie viel auch Gewalt und alles stattfindet, meine Erfahrung jedenfalls ist, dass man dann immer hört, die Polizei ist überfordert, die Polizei hat nicht genug Personal, die Staatsanwaltschaften sind auch gerade im Internetbereich nicht genug ausgebildet. Die meisten Anzeigen, die ich gemacht habe, landen routinemäßig 6 Monate später mit so einem Vordruck eingestellt wegen. Es gibt ja diese, da geht es ja gar nicht um die politische Frage, es geht um strafrechtliche Dinge.
Ja, Friedmann, dann ist es doch schon zu spät. Also wenn es
ja, das
jetzt
mag ja sein,
geht,
aber
jetzt Straftaten zu ahnden und dann eben diese Hasshetze, Drohbrief und so weiter, dann sind die Leute doch schon an einem Punkt der Radikalität angelangt, den wir ja eigentlich verhindern wollen. Und da bin ich ganz bei
den wenigsten Menschen. Das habe ich verstanden.
Wir sind woher uns setzt diese gesellschaftliche Aufgabe an?
Aber und da wir, so da wir wie ich von Herrn Quent gelernt habe, nicht im Paradies leben, passieren die Dinge, die passieren. Und wenn sie passieren, würden wir immer auch sagen, wir haben eine strafrechtliche rechtliche Ebene. Das tun wir als Prävention, das tun wir als Repression anwenden. Wir bestrafen Menschen, die gegen Straftatbestände handeln. Im rechtsextremistischen Bereich scheint das vielen auch Opfern nicht ausreichend genug stattzufinden. Fühlen Sie sich von Polizei und Staatsanwaltschaft geschützt?
Ich lache, weil Sie die Antwort kennen. Nein, und ich habe vor kurzem auch ein Video darüber gemacht, weil ich einfach nochmal vor allem auch jüngeren Leuten erklären wollte, weil die das ja oft nicht verstehen und oft Leute dann auch erklären, so, aber ich habe einen Cousin bei der Polizei, das ist so ein Lieber, und ich habe einen Onkel und ich habe so viele Fans bei der Polizei, ich werde so oft von denen nach einem Foto gefragt und sind, oder Inisa, ich finde das toll, was du machst und so weiter. So, aber grundsätzlich glaube ich, dass wir auch gesamtgesellschaftlich das überhaupt erkennen, wie problematisch das ist, dass wir ganze Zellen haben in der Polizei, in unseren Behörden, beim Verfassungsschutz. Also mir tut das auch einfach, wie soll ich das erklären? Mir tut das weh, Herr Friedmann. Also die Verfassung ist so ein fantastisches Gut. Also wenn ich mir jetzt anschaue, gerade mit der Situation im Iran, wenn ich mir anschaue, wie mein Vater mir beigebracht hat, oh mein Gott, die Würde des Menschen ist unantastbar. Allein die Schönheit und Schwere dieses Satzes. Pressefreiheit, Religionsfreiheit. Ich darf ich sein, du darfst du sein, solange meins nicht deins ärgert. Ja, ganz einfach. Ärgert vielleicht, aber solange wir gegenseitig beide existieren können in Freiheit und ich dir nichts tue, ist und dass dann innerhalb dieser Institution, innerhalb dieser wundervollen Schöpfung der Menschheit eine Verfassung zu kreieren, die in anderen Ländern gänzlich fehlt. So, und dann aber hier in dieser Situation zu sein, zu sagen, ups, die gucken aber genau darauf nicht. Oder die gucken genau, das machen sie jetzt nicht. Oder sie sind sogar Teil davon. Ich weiß noch, wie schmerzlich ich, als ich gepostet habe, das war vom ZDF recherchiert, ich weiß nicht, aber ich habe es geteilt, dass von den 15 SEK-Beamten, die nach Hanau geschickt wurden, 13 in rechtsextremen, teilweise WhatsApp-Chats, das weiß Herr Quent bestimmt besser als ich, bevor ich da das falsch zitiere, aber es waren 13, die in diesen Chats und in diesen, also einfach runtergebrochen. Ich bin in Hanau, ich bin ein deutscher Junge, dessen Eltern vielleicht aus Afghanistan gekommen sind, aus einem anderen Land gekommen sind. Ich bin ein deutscher Junge und sitze da mit meinen Freunden, bin 18, 19 Jahre alt und werde erschossen und sterbe. Und werde erschossen von einem Mann, der bekannt war, wie Sie gerade sagten, ähnlich wie bei dem anderen Herrn, wo man wusste, wo ich das, als ich auch alles nachgelesen habe, dem zweimal einen erneuten Waffenschein, nachdem der irgendwo bei einer Bank oder was gearbeitet hat und aktenkundig war, dass er gesagt hat, ich bediene keine Ausländer. So. Und so einem Menschen gebe ich einen Waffenschein. So. Jetzt erschießt er Kinder, ja, 18-Jährige, 19-Jährige, erschießt die. Und dann kommt die Polizei dahin und davon sind 12 in WhatsApp-Chats unterwegs, wo man drin Nazi-Witze macht, das und ja, und diese Drecks so und so und diese Drecks das und die soll mal das und die soll mal dies. Wie soll ich da, wenn man Leute mir sagen, aber du siehst das doch alles nicht so und so und auch, also ich finde das viel schwieriger. Also 80% da draußen würden auf Social Media zumindest, was ich kenne, immer noch schreiben, ja, überall gibt's verdorbene Äpfel. Ja, aber verdorbene Äpfel, die bewaffnet sind, ist was anderes als ein verdorbener Apfel beim Bäcker oder so. Also ja,
eine Lanze brechen für deutsche Sicherheitsbehörden. Das können wir so in dieser allgemeinen Form, glaube ich, nicht stehen lassen. Wenn jetzt der Eindruck entsteht, 13 von 15 sind immer irgendwie auf der falschen Seite, dann ist das eine völlig Verkehrung der Tatsachen. Ich möchte schon ganz klar sagen, und ich befasse mich ja nun auch seit einiger Zeit mit dem Thema, die große Masse der deutschen Polizistinnen und Polizisten stehen nicht nur fest auf dem Boden des Grundgesetzes, sondern die geben jeden Tag möglicherweise auch ihr Leben, um unsere Sicherheit und unsere Demokratie zu schützen. Aber es gibt nicht nur dieses Beispiel, das Sie schildern, und in völliger Breite ist das alles richtig, was Sie gesagt haben. Es gibt auch noch weitere Beispiele dafür, und in der Vergangenheit ist dann tatsächlich auch oft gesagt worden, ja, das sind Einzelfälle und das sind diese faulen Äpfel und das wollen wir nicht. So, wir haben uns diesem Thema ja jetzt seit einigen Jahren auch systematisch angenommen.
Extremisten, Rechtsextremisten bei Sicherheitsbehörden, wird bei uns jetzt bearbeitet und es gibt inzwischen schon zwei Lagebilder dazu. Als wir das erste Mal gemacht haben, vor 4 Jahren, als ich diesen Versuch startete, so, wir müssen jetzt mal einen Überblick bekommen, zahlenmäßig, wo stehen wir, da Einzelfälle oder vielleicht doch mehr. Das war schon, sagen wir mal, ein Kampf, das überhaupt durchzusetzen, dass ich dann von Polizei und anderen Sicherheitsbehörden überhaupt Zahlen kriegte. Und da war tatsächlich in manchen Bereichen noch so eine Haltung, hey, darüber, wir kümmern uns ja um die Fälle, aber macht das nicht so öffentlich und das ist mehr was wir so unter uns regeln und so, kein großes Thema. So, wir haben das durchgesetzt und dann gab es dieses erste Lagebild. Und da war schon deutlich erkennbar, Einzelfälle ist der völlig falsche Begriff dafür. Und wir haben auch damals schon erkannt, ja, es gibt sogar so eine Art von Vernetzung dieser Leute bundesweit auch teilweise untereinander, dass die kennen sich dann auch und kommunizieren auch miteinander. Aber es war noch nicht das vollständige Bild. Wir haben in diesem Lagebild damals viele Empfehlungen ausgesprochen, was können sich Sicherheitsbehörden tun, um mit diesem Problem umzugehen, um die Situation zu verbessern. Und dann haben wir 2 Jahre später nochmal so ein Lagebild gemacht. Und dann stellte sich auf einmal heraus, die Zahlen gingen deutlich in die Höhe, also auf einmal deutlich höhere Fallzahlen. Und zwar nicht deshalb, weil jetzt in den 2 Jahren, wer weiß, wie viele Polizisten sich radikalisiert hätten, sondern weil auf einmal allein durch die Befassung mit dem Thema klar war, wir müssen uns diesem Thema widmen und auch in den einzelnen Behörden sind dann diese Fälle aufgedeckt worden, sind dann diese Fälle auch gemeldet worden und die Vorgesetzten sind da offensiv damit umgegangen und man ist jetzt mehr und mehr auch tatsächlich ernsthaft bemüht, dieses Problem in den Griff zu kriegen. Wir sind da nicht am Ende, da gibt es noch vieles zu kritisieren und noch vieles besser zu machen. Aber ich glaube schon, dass bei den deutschen Sicherheitsbehörden inzwischen das klare Bewusstsein da ist, dieses Thema müssen wir ernst nehmen. Da müssen wir uns drum kümmern und da müssen wir das machen. Und das sehen auch die dort beschäftigten Kolleginnen und Kollegen von der Polizei- und Verfassungsschutzbehörden so. Und die Zahl derer, die da faule Eier sind, die ist viel zu hoch. Und da müssen wir energisch gegen vorgehen. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, immer wieder zu sagen, solche Figuren haben keinen Platz in den Sicherheitsbehörden. Ganz klar, wenn so ein Vorfall ist, raus. Da arbeiten wir allerdings auch noch. Wir leben in einem Rechtsstaat. Ja, wir können nicht einfach sagen, jetzt raus. Da müssen wir auch noch dran arbeiten, dass dann natürlich eine Rechtslage dann auch es erlaubt, uns schnell von diesen Leuten zu trennen. Da gibt es dann Gesetze, die regeln Disziplinarverfahren. Und wenn man das alles ordentlich durchspielt, dann kann das schon mal 2 Jahre dauern, bis so ein Fall überhaupt erst abgeschlossen ist. Das ist viel zu lang. Also die Innenministerin will das beschleunigen.
Ich habe eine Frage an Herrn Quent, vom Zuschauer aus dem Saal. Die Bedrohung der Demokratie scheint ja mittlerweile ein weltweites Problem zu sein. Wie ist die Tatsache zu erklären, dass die Zahl der autokratischen Regierungen laut einer Bertelsmann-Studie, die ursprünglich demokratisch sind, seit Jahren deutlich zugenommen hat? Ist der Rechtsextremismus, ist die Verachtung der Demokratie ein strukturelles Problem der Demokratien im 21. Jahrhundert geworden?
Nicht erst im 21. Jahrhundert. Es gab immer Wellen von Demokratisierung und dann auch wieder von Rückschlägen, von Faschisierung, auch im letzten Jahrhundert. Aber was wir erleben in diesem Zusammenhang, gerade international, ist das, und jetzt muss ich etwas Soziologisches sprechen, dass es ein strukturelles Spannungsverhältnis zwischen Kapitalismus und Demokratie gibt. Das bedeutet also die Frage, wann Gleichheitsbewegungen, wann Emanzipationsbewegungen, wann Bewegungen für Klimagerechtigkeit beispielsweise mit autoritären Mitteln unterdrückt, zurückgeworfen werden, das dazu führt, dass sich bestimmte Ausformungen von neoliberaler Gesellschaft lieber nach rechts radikalisieren als mehr Gerechtigkeit und Gleichheit zuzulassen. Und das hat mit den vergangenen Globalisierungswellen und Tendenzen, die sehr viel Wohlstand, die Gesundheit, die viele positive Effekte gebracht haben. Aber sie haben eben auch eine Reihe von negativen Effekten gebracht. Und das ist ja das, was sozusagen neben der kulturellen Ebene, also der Frage von kultureller Liberalisierung, von Fragen der stärkeren Sensibilität für Rassismen, für Radikalisierung in Bevölkerungen sorgt, nämlich die Wahrnehmung und auch die begründete Wahrnehmung von Kontrollverlusten. Also, dass Regierungen in Zeiten von Globalisierung und Finanzmarktkapitalismus immer weniger Einfluss haben. Dass Regierungen gar nicht steuern können, was bei Facebook passiert oder regulieren können. Also Dinge, die man wahrnimmt, man nimmt Kontrollverluste wahr und dann kommt jemand und sagt, ich mache Amerika oder welches Land auch immer wieder gut, dass der genau aus denselben Strukturen kommt und das sozusagen nochmal zum Äußersten treibt. Das wird dann gar nicht wahrgenommen. Aber dieses Versprechen von Resouveränisierung oder auch von Renationalisierung, Brexit, ja, wir bringen die Kontrolle, die über die Globalisierung verloren gegangen ist, zurück und blenden die ökonomischen Strukturen in ihrer ganzen Komplexität dahinter aus. Das hat was damit zu tun, dass es seine Staaten, diese autoritären Regime in unterschiedlichen Spielarten, man kann die auch nicht alle gleichsetzen. Aber das scheint mir schon das sind die zwei entscheidenden Ebenen. Einerseits die extrem materiellen Verflechtungen und auf der anderen Seite die kulturellen Abwehrreflexe gegen letztlich das, was auch als westliche Werte diskutiert wird, was dann wahrgenommen wird. Und das ist ja auch eins der Motive von der Ideologie hinter Putins und Russlands Angriffskrieg, nämlich zu sagen, also dieser westliche Liberalismus, der löst eigentlich unsere Gesellschaften, unsere Traditionen, unsere Kulturen auf. Und deswegen müssen wir jetzt wieder zurück zu einem abgeschotteten Nationalismus. Das sehen wir in vielen Kontexten der Welt.
Es gibt ja ein neues Stichwort für Frust, Wut und Radikalität. Das wird unter die letzte Generation subsumiert, die auf das Umweltthema und Umweltschutz durch Aktionen, wie sich auf Straßen ankleben oder Museen, Kunstwerke mit Kartoffelbrei bewerfen, aufmerksam machen. Es ist für mich jetzt eine ganz interessante Beobachtung und ich bitte um Ihre Analyse. Da regen sich auch jetzt weitaus mehr darüber auf, als wenn morgen, Gott behüte, irgendjemand einen Menschen mit schwarzer Hautfarbe belästigt. Gar nicht tötet, belästigt, schlägt, was auch immer. Es ist viel breiter. Ist die letzte Generation, die sagen, wir machen zivilen Widerstand, die sagen, der Zweck heiligt in dem Fall die Mittel. Warum stürzt man sich so drauf und stimmt das, dass das ebenfalls, wie der CSU-Landesgruppenchef Dobrindt in einem Interview gesagt hat, ich zitiere, die Entstehung einer Klima-RAF muss verhindert werden. Ich meine das im Ernst. Ich meine, man muss ja sich sowas anhören. Ja, was passiert da?
Ich weiß, was manche Leute da sagen. Und wenn ich also diese Bemerkung von Herrn Dobrindt höre, dann kann ich nur sagen, also aus meiner fachlichen Perspektive, ich nenne das Nonsens. Ja, ich bin in erster Linie erstmal ganz froh und glücklich, dass inzwischen eben junge Menschen sich auf einmal wieder für Politik interessieren und dafür interessieren, die Zustände im Land zu verbessern und sich engagieren für so ein elementares Thema wie Klimawandel oder eben auch sich für diesen Klimaschutz einsetzen. Ich finde es ganz großartig, wie Fridays for Future jetzt eben auf die Straßen gehen und sich für diese Ziele einsetzen und das ja auch durchgängig friedlich. Und
die letzte Generation?
Die letzte Generation ist jetzt natürlich eine spezielle Gruppierung, die tatsächlich sagen, also wir müssen durch spektakuläre Aktionen auf uns aufmerksam machen. Und das, was Sie da betreiben, das sind tatsächlich auch Straftaten. Das kann man nicht wegdiskutieren. Also wenn da irgendwo ein wunderschönes Gemälde beschädigt wird, dann ist das erstmal eine Straftat und muss auch geahndet werden. Und dazu sind die Gerichte da und die Leute werden dafür auch zu Recht bestraft werden. Das Gleiche gilt auch für das Ankleben auf Straßen. Das erfüllt den Sachverhalt der Nötigung und insofern werden da auch Straftaten dann geahndet. Das geht so nicht. Man kann mit solchen Instrumenten der Allgemeinheit seinen Willen nicht aufzwingen. Das ist auch nicht das Wesen der Demokratie, dass die eine Seite der anderen Seite irgendetwas aufzwingt, sondern man muss es im Diskurs miteinander erörtern. Aber das Begehen von Straftaten macht diese Gruppierung jetzt nicht extremistisch. Ja, extremistisch ist immer dann, wenn der Staat, die Gesellschaft, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage gestellt wird. Und genau das tun die Leute ja eigentlich nicht. Die sagen, hey, Regierung, ihr habt so lange geschlafen, ihr Regierung müsst jetzt endlich mal was tun. Also anders kann man gar nicht ausdrücken, wie sehr man dieses System eigentlich respektiert, wenn man eben die Funktionsträger jetzt nur zum Handeln auffordert. Ich erkenne jedenfalls gegenwärtig nicht, dass sich diese Gruppierung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet. Und insofern ist das kein Beobachtungsobjekt für den Verfassungsschutz.
Herr Quent, haben Sie Angst, wenn Sie in Deutschland leben, vor Rechtsextremisten?
Ich habe Angst, klar. Gibt es Situationen, in denen ich Angst habe? Ich habe weniger Angst als vor den Rechtsextremen, als vor denjenigen, die mit ihnen aus welchen Gründen auch immer in Teilen gemeinsame Sachen machen und ihnen deswegen zur Macht verhelfen, so wie es in der Geschichte immer war. Also natürlich sind die Gewaltgruppen ein Problem. Natürlich kann jederzeit einer Einzelperson, ein Netzwerk, eine Zelle, wie auch immer zuschlagen. Aber die politische Gefahr für die Demokratie ist eigentlich die zu geringe Unterstützung, die zu geringe Aktivität der Demokratinnen, die fehlende Abgrenzung ist es, wenn gemeinsam abgestimmt wird, wie das im Thüringer Landtag letzte Woche passiert ist, in genauso einer Kulturkampfsituation, Björn Höcke mit der AfD gegen Gendersprache, mit der CDU gegen Gendersprache. Das ist die politisch viel größere Gefahr nach meinem Dafürhalten für die parlamentarische Demokratie insgesamt. Aber es gibt eine Sache, vor der ich wirklich noch mehr Angst habe, und das ist das, was Sie auch, worum es eben gerade ging, und das ist der Klimawandel. Also, weil das sind wissenschaftliche Fakten, es passiert viel zu wenig, die Leute gehen auf die Straße, die halten der Gesellschaft den Spiegel vor. Man kann über die Aktionen, man kann davon erhalten, was man will, aber die Diskussion geht nicht, warum haben junge Menschen, oder auch, es sind ja auch Pfarrer dabei, es sind Wissenschaftlerinnen dabei, es sind ja gar nicht nur junge Menschen, warum greifen sie so zu solchen Mitteln, die das öffentliche Leben gering stören, aber ihre persönliche Biografie zerstören können, weil sie damit, sie sammeln Straftaten, sie kriegen Vorstrafen, sie werden verurteilt und so weiter. Und die Öffentlichkeit reagiert, indem sie versucht, sich moralisch selbst zu erhöhen und zu sagen, ja, ihr habt ja inhaltlich recht, aber ihr dürft doch jetzt nicht die Handwerker beim auf die Arbeit fahren aufhalten. Ja, das gehört sich nicht. Also diese tatsächliche Lust, mit der hier eine moralische Wiederermächtigung stattfindet, von denjenigen, die gemeint sind mit den Protesten, ja, auch mit gemeint sind. Es ist ja der Versuch zu sagen, also unsere Demonstrationen haben nichts gebracht, die wissenschaftlichen Analysen haben nichts gebracht. Wo ist die Schwungmasse hinter dem, von dem wir alle wissen, wenn wir bis auf die sehr wenigen Prozent, die den Klimawandel oder den menschengemachten Einfluss darauf leugnen. Wo ist die Schwungmasse dahinter, hier Politik stärker auch ins Handeln zu bringen, gerade in so einer Wegscheide wie die, vor der wir jetzt stehen? Und wenn ich dann höre, dass man das nicht nur aus rechtsextremen Reihen, ja, sondern aus der Mitte der Politik, man sich gar nicht mit Strafforderungen genug übertreffen kann. Das sind Terroristen, die muss man einsperren. Da muss man das und das machen. Ich danke für Ihre sachliche Einschätzung, ja. Also wie kann man mehr Sympathie oder Unterstützung, Anerkennung des Systems ausdrücken, indem man sagt, ich begehe eine Regelüberschreitung und warte, bis die Polizei mich abholt und mich in einem Gerichtsverfahren zuführt, ja. Insofern würde ich diese Sache teilen. Aber die aufgeregte Diskussion oder die Präventivhaft, die in Bayern umgesetzt wird und in anderen Ländern diskutiert wird, diese autoritäre Überreaktion aus dem Staat heraus, das beunruhigt mich deutlich mehr.
Ich würde ganz gerne noch mal die Frage auch an Sie stellen, Herr Quent. Wie gefährdet ist die Demokratie zwischen 0 und 10? 10 ist höchst gefährdet, 0 ist nicht gefährdet.
Schwierig.
Ah, wollen wir es uns einfach machen?
Was meint Demokratie? 7 bis 8, würde ich sagen. Also, weil Demokratie heißt, ohne Angst verschieden sein können, und das ist nicht da. Das parlamentarische System ist mit Ausnahme von den ja fast tumultartigen Verhältnissen in einigen ostdeutschen Parlamenten durch die AfD verursacht, ist gesichert, aber dieses...
Gesichert, wenn in Sachsen die AfD
mit Ausnahme dieser ostdeutschen Parlamente, aber auf der Bundesebene gesichert,
also
und stabil.
7 bis 8. Frau Armani.
Jetzt traue ich mich nicht, einem Experten dazu widersprechen, aber...
Sie dürfen, es ist ein freies Land.
Ja. Sonst gibt es keinen Fortschritt.
Aber ich glaube, also ich würde mich eigentlich anschließen, aber ich glaube, das ist halt eben das, was uns, vielleicht hilft das besser. Wir müssen uns bewusst sein, wir können uns da massiv verfehlkalkulieren, denn das ist schon mal passiert. Damit würde ich das gern beantworten.
Also ich glaube an die Demokratie in Deutschland und ich glaube auch an das demokratische Bewusstsein der schweigenden Mehrheit in diesem Land. Und ich glaube, wenn diese schweigende Mehrheit nun endlich mal wach würde und diese Zustände eben auch zur Kenntnis nimmt und wenn diese schweigende Mehrheit dann für sich auch entscheidet, so jetzt müssen wir aufstehen dagegen und dem Ganzen ein Ende bereiten, dann kämen wir auch an der Stelle weiter. Insofern teile ich diese pessimistische Einschätzung nicht. Ich glaube an die Demokratie in Deutschland. Ich glaube auch an die Menschen hier in Deutschland. Bei mir ist das irgendwo bei 2 bis 3.
Das ist sehr spannend.
Wo ist es bei Ihnen?
Nein, ich wollte sagen, das ist ganz spannend. Was muss eigentlich noch passieren, dass aus der schweigenden Mehrheit eine laute Mehrheit wird? Und deswegen bin ich eher bei 7 als bei Ihnen. Wir haben einen wunderbaren Künstler, einer der großen Theaterschriftsteller, George Tabori, der mal geschrieben hat, jeder ist jemand. Einige in Deutschland sagen, einige Menschen sind niemand. Mal sehen, ob die schweigende Mehrheit lauter wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen drei. Ich bedanke mich beim Publikum auch für Ihre Fragen. Kommen Sie gesund nach Hause und mischen Sie sich ein. Dankeschön.
Sie hörten eine gekürzte Aufzeichnung der SWR-Veranstaltungsreihe Demokratieforum Hambacher Schloss vom 16. November 2022 zum Thema Frust, Wut, Radikalisierung, wie bedroht ist die Demokratie? Zu Gast bei Michel Friedmann waren der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Thomas Haldenwang, die Aktivistin Inissa Armani und der Rechtsextremismusforscher Matthias Quent.